Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs Love It. Wir sind mal wieder nicht allein. Mein Name ist Dominik Laube, ich habe den Alex Bürner noch mit dabei und wir haben noch jemanden mit dabei, nämlich den Oliver Schöndorfer. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Dominik, hallo Alex, schön, dass ich heute bei euch sein darf in einer ernsten Runde über ein ernstes Thema.
Sehr cool. Ja, wir haben uns vorher ein bisschen ausgesprochen. Das wird halt echt seriös. Mal gucken, ob wir mit dem Herrn Schöndorfer das auch gut besprechen können. Unsere Zuhörer fragen sich mit Sicherheit, wer ist denn eigentlich dieser Oliver? Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Jetzt dein Pitch. Schieß los.
Ja, mein Name ist Oliver Schöndorfer, wie du schon richtig ausgesprochen hast vorher. Perfekt. Sehr schön auch, dass mein Nachname korrekt ausgesprochen wird, weil ich bin häufig auf englischsprachigen Podcasts und das ist die größte Herausforderung, wie man sich vorstellen kann. Meine Aufgabe ist User Interface und App Design und ich habe eine große Liebe zur Typografie und das teile ich auf meinem YouTube-Kanal Pimp My Type und auf meinem wöchentlichen Newsletter, Font Friday Newsletter. Und mein Ziel ist es so, mehr Menschen einfach über die großartigen Möglichkeiten der Typografie zu erreichen und zu erfreuen.
Das klingt sehr gut. Da triffst du bei mir genau ins Schwarze. Ich bin quasi genau deine Zielgruppe wahrscheinlich auch, weil ich selber mich ja mit dem Thema User Interface und Web natürlich beschäftige. Und das Thema Fonts ist da eine wichtige Rolle und meistens auch einer der ersten Punkte auf meiner Agenda, wenn jetzt ein neues Projekt kommt, die man eigentlich angeht. Also ich gucke meistens am ersten Moment, hat der Kunde jetzt zum Beispiel schon irgendwie eine Schrift, kann ich die verwenden oder geht es tatsächlich um die Auswahl einer neuen Font? Und vielleicht können wir auch direkt ins Thema einsteigen bei so einem Thema. Wie wählst du denn deine Schriften aus persönlich? Hast du da so ein, nach welchen Kriterien wählst du die aus? Wie gehst du vor? Hast du da coole Tipps?
Ja, ich muss sagen, bei mir ist es einfach so, die Liebe zur Schrift ist etwas, was mich einfach jedes Projekt mit einer Freude starten lässt, weil das ist der schönste Moment. Also für mich persönlich. Ich freue mich immer total, Schriften auszuwählen und auszuprobieren, weil sich ja mit der Schrift total die Stimmung von diesem Projekt ändert. Also die Schrift selbst ist ja die Stimme, die sichtbare Stimme deines Projekts. So wie sie redet. So wie es redet. Also es ist wirklich... Du kannst es auch nicht wählen. Also es hat immer eine Stimme. Also du kannst auch nicht neutral eine Schrift nehmen. Du kannst sagen, jetzt nehme ich die Roboto, so wie jede und jeder mit Material oder wie auch immer. Aber dann schaut es halt aus wie alles auf Google und dann schaut es halt aus wie alles andere dort. Das kann gut sein, aber das kann auch einfach nicht dein Projekt sein oder einfach auch nicht deine Stimme sein. Und wenn ich eine Schrift aussuche, dann habe ich so zwei Prinzipien. Eines ist für mich so Font Follows Function, natürlich, und Font Follows Feeling. Das ist gleich wichtig, also beides. Es ist jetzt nicht, das eine schließt das andere aus. Und bei den funktionalen Dingen geht es halt sehr darum, dass man überlegt, was ist denn das Einsatzgebiet von dem Ganzen? Also ist das etwas, was in kleinen Größen funktionieren muss? Wie sind die Bildschirmverhältnisse? Ist das etwas, was vielleicht auf Retina-Bildschirmen vorwiegend genutzt wird, weil es mobil ist? Oder ist es etwas, was auch noch auf irgendeinem alten Desktop-Gerät gut daherkommen muss in kleinen Größen? Also man versucht sich irgendwie so ein bisschen diese ganzen Kriterien zu finden, die eine Schriftauswahl oder die notwendig sind bei einer Schriftauswahl, weil wahrscheinlich hast du irgendwie ja schon gemerkt, Dominik, wenn du dann eine Schrift aussuchst und du änderst es später, dass da alles irgendwie dann übel ausschaut oder verschiebt sich und es ist mühsam, es ist einfach mühsam. Und so die Startfragen, die ich mir halt stelle, ist immer: Was ist das Budget für das Projekt? Das ist natürlich vorrangig ganz wichtig. Und da kann man auch sagen, es gibt gute, günstige Schriften, die man auch sinnvollerweise bezahlen kann. Es gibt aber auch viele kostenlose Schriften. Das Risiko da ist ein anderes dann, können wir gerne noch drauf eingehen. Es gibt aber vor allem die Frage, passt diese Schrift zu meinem Projekt? Und wenn sie zu meinem Projekt passen soll, dann sind wir bei dieser Font Follows Feeling Richtung. Da gibt es verschiedene Stilrichtungen, welche wählst du, welche ist vielleicht auch im Branding passend. Gibt es die Schrift überhaupt fürs Web oder fürs UI-Design in der Art und Weise? Funktioniert die in den Größen? Wenn es jetzt irgendeine ziemlich aufregende Display-Schrift, also Schrift für große Grade ist, funktioniert die in den kleinen Graden? Also das sind einfach so Fragen, die man sich stellt, am Anfang eines Projekts sehr unstrukturiert gerade von mir. Aber frag ruhig rein, wo es zu unstrukturiert war.
Es waren auf jeden Fall schon mal viele Punkte und ich bin ja ein Fuchs. Ich habe natürlich direkt mit so einer harten Frage angefangen irgendwie. Vielleicht nehmen wir das so als Aufhänger für den ganzen Podcast, dass wir das Thema Webtypografie einfach da so ein bisschen beleuchten und die verschiedenen Aspekte, die du jetzt genannt hast, so ein bisschen Step by Step durchgehen. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen langhangeln, weil es ja wirklich, hast du ja jetzt schon echt viele Punkte angesprochen, wo ich gerne im Detail reingehen würde. Vielleicht fangen wir nochmal ein bisschen, drehen wir nochmal so ein Rad zurück irgendwie. Warum du hast gesagt, du bist irgendwie so Typo-Lover. Hast du irgendwie so eine Idee, woher das kommt oder warum du speziell für Schriften so ein Gefühl auch entwickelt hast, weil du hast gesagt, dieses Feeling, und ich glaube, das hat gar nicht jeder, jetzt so eine Schrift auszuwählen, dieses Feeling zu spüren. Wie kam das? Hast du dich unglaublich lange mit Schriften beschäftigt? Einfach magst du die einzelnen Formen, Buchstaben dir da irgendwie angucken, selber vielleicht Typo-Design? Also gibt's da was, woher deine Leidenschaft kommt?
Ja, na, ich bin nicht einfach so geboren. Wer ist geboren und liebt Buchstaben? Ne? Es gab schon so einen Schlüsselmoment und ich habe auch Grafikdesign studiert. Mein Studium habe ich ich bin aus dem Süden Wiens, falls man das an meiner sehr netten, charmanten Akzentfärbung hört hier.
Kaum.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ich bin aus dem Norden Deutschlands. Verstelle mich sehr gut. Ja. Und ich habe studiert in St. Pölten, das ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Und da gibt's gab's eine Uni, die New Design University, die war damals wirklich new. Ich war der zweite Jahrgang, der dort war. Und da hatte ich die Freude, mit dem Thema Grafikdesign einfach in Berührung zu kommen. Vorher habe ich viel mit Web angefangen. Ich war so, also mein Start ins Gestalten war mehr oder weniger so die Webdesign-Zeit mit 14, irgendeine Fanpage für Star Trek selber machen. Und dann über das habe ich mich irgendwie mehr damit beschäftigt und habe irgendwie eine Freude am Gestalten gehabt. Also das Digitale fand ich immer sehr cool. Und über das Grafikdesign-Studium habe ich dann gemerkt, ja, das ist eigentlich, kann man auch Corporate Design machen und Logo Design und diese Sachen. Und bin da mehr eingestiegen, aber da hatte ich einen Typografielehrer, einen Italiener aus Venedig, den Giovanni De Faccio, wunderbarer Name.
Natürlich und heißt er so, klar, ja, natürlich.
Ja, eh. Aber es war einfach total eine massive Erfahrung damals, wie ich gemerkt habe, man kann so viel mit Schrift beeinflussen. Also zuerst ist das irgendwie so dieses, ja, okay, du willst halt eine Schrift, ja. Also jeder hat da, ich hatte auch damals Vorlieben für gewisse Schriften, aber ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Und als ich dann gemerkt habe, da hat man ja wirklich Einfluss und das ändert ja wirklich viel am Projekt, weil in welchem Projekt kommt kein Text vor? Und in welchem Projekt hat der Text nicht eine Aufgabe, dass er gelesen werden sollte? Oder irgendwas vermittelt werden soll? Und da gibt es so viele einfache Tricks. Und im Web, damals gab es ja auch noch keine Webfonts. Also ich habe studiert, 2004 habe ich mein Studium begonnen, oder 2005 habe ich begonnen. Und in dem Jahr waren Webfonts noch lang weg von uns. Also es hat erst 2010 angefangen mit Webfonts. Also wir haben nur mit Systemschriften gearbeitet oder mit Bildern. Also Schriften in Photoshop, halt Überschriften in Photoshop gemacht und dann alles Bilder exportiert. Wahnsinn, oder? Also
ja. Ganz... Ja, da hat er, glaube ich, doch auch jeder so eine PHP-Datei da rumfliegen, wo man ist gleich Text und dann hat das die PHP-Library immer die Headlines da generiert, ne, als Bild. Das heißt, sowas hatte man doch auch früher dann immer.
Stimmt, und die hat das dann nicht kernen können und ruiniert, weil dann die Buchstabenabstände voll random waren. Also, Also, wenn es eine Monospace hat, geht das ja noch. Aber da war damals halt so, Web und Schrift war nicht so, waren nicht so viele Möglichkeiten damals. Und da habe ich halt über das Printdesign oder Grafikdesign so im Generellen viel mitgenommen über dieses Studium. Und der Giovanni hat uns erklärt, welche Auswirkungen diese Sachen halt hatten in seiner sehr ruhigen und fast zen-mäßigen Art. Hat er da uns irgendwie durch Kalligrafie und Schrift geführt. Und das hat bei mir irgendwie total Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, mit diesen kleinen Dingen und mit diesen wenigen Entscheidungen, also jetzt nicht nur die Schriftwahl, das ist ein Ding, aber du kannst es ja nochmal komplett ruinieren, wenn es das falsch einsetzt. Also kannst die beste Schrift der Welt nehmen und alles ruinieren, ja, kannst es unleserlichst machen. Und diese Dinge, warum weiß das denn niemand? Und da hatte ich dann so ein Schlüsselerlebnis. Jetzt kommt das Erlebnis in der Dusche, ja. Es ist ein Das Schlüsselerlebnis war folgendes. Ich habe innerhalb der ersten paar Wochen oder so gelernt, wenn man Großbuchstabenzeilen hat, also auf gescheit Versalzeilen, ja, da gibt es ja so viel Fachbegriffe.
So viel Zeit muss sein.
Wenn man mehr, ja genau, also oder Majuskeln, ja, also wenn ich mehr Versalzeilen habe, ja, dann möchte ich, dass diese Versalzeilen, also grundsätzlich Großbuchstaben sind Kreise, Dreiecke und Rechtecke. Also so von den Formen her. Also wir haben A ist ein Kreis, ein X ist ein Zwei, A ist kein Kreis.
Dreieck, muss ich sagen.
Fast.
Meine ganze Credibility geht.
Ja, das war der Podcast mit Oliver Schöndorfer.
Warum wurde er eingeladen? Genau. Ja, aber du hast halt so, du hast drei Kreis und Rechteck. Und oder Linie fürs I halt, aber du hast diese Formen. Und das sind im Prinzip verschiedene Formen, die wir jetzt noch vom römischen Alphabet in der Art und Weise auch haben. Und Großbuchstaben am Computer oder einfach auch damals wurden so gestaltet, dass sie mit Kleinbuchstaben kombiniert werden. Also dass der Abstand zwischen dem Groß- und dem Kleinbuchstaben nicht so weit ist. Und wenn ich jetzt Großbuchstaben mit Großbuchstaben kombiniere, dann entstehen zwischen den Buchstaben Lücken. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich ein A neben ein H setze, habe ich einfach schon mal eine Lücke drinnen, weil das A so ein Dreieck ist und ein H eben, ein, wenn man die Außenform sieht, ein Rechteck. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich zum Beispiel ein L und ein A nebeneinander setze, bei Verlag oder so, dann habe ich dadurch das L und das A nebeneinander ein ziemlich großes Loch auch in dem Wort. Ja? Und dann hast du vielleicht nicht, weil diese Abstände nicht ausgeglichen sind, könntest du statt Verlag die Verl AG lesen, wenn du möchtest, ja. Und das sind Sachen, wo man dann einfach für das Wortbild ansprechend die gesamten Abstände von einem Großbuchstabenzeile halt ausgleicht optisch. Das heißt, du gibst mal ein bisschen mehr Abstand dazu, ein bisschen weniger. Also viel weniger darfst du nicht machen, damit es nicht unterschneidet, also sich nicht berührt. Aber dass das optisch einfach ein harmonisches Wortbild ist. Das ist vor allem bei dünnen Schriften relevant. Je dicker, desto weniger relevant ist, dass es ausgeglichen ist. Okay, das habe ich gelernt, das habe ich gecheckt. Dann habe ich gedacht, ja, ist logisch, cool. Dann komme ich nach einem langen Unientag in die Dusche. Ja. Ich gehe in die Dusche und drehe das Wasser auf, voll fertig natürlich, immer wieder mal alles viel zu spät abgegeben oder jetzt noch lang gearbeitet in der Nacht. So, und dann nehme ich mir diese Duschgel in die Hand, schaue drauf, es ist irgendein Major Brand, ja, also voll fett Budget, Top Designer, alles. So, schaue auf dieses Duschgel drauf und dann denke ich mir, what the fuck, was geht hier ab? Die Buchstaben, die Großbuchstaben von meinem Shampoo sind nicht ausgeglichen. Und mit Entsetzen stelle ich das fest, weil wie kann ich das nach ein paar Monaten Grafikdesignstudium sehen, aber irgendeine Agentur checkt das nicht. Wie geht das? Also und es würde so viel besser ausschauen und es würde wirklich, wirklich harmonischer, ruhiger, sinnvoll. Warum checken die das nicht? Und ab dem Moment siehst du halt überall schlimme Typografie. Und das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, sehr lange Antwort, aber sehr emotionale Antwort, wo ich gemerkt habe, man kann echt durch Kleinigkeiten total viel verändern.
Aber so geht's uns ja genauso im Web, beim Webdesign und Webentwicklung, wo du auch dann über Seiten gehst und dir denkst, wie wie kann das denn passieren? Wie kann denn sowas passieren? Riesige Agentur und ja, auf die Basics wurde nicht Acht gelegt, ja, ne? Und genau so stell ich mir die Situation dann vor, wo du dann auch gesagt hast, naja, am Ende ja, studiere ich das hier ein paar Monate und komme hier überhaupt nicht drauf klar, dass eine Agentur das gar nicht versteht oder vielleicht auch bewusst nicht einsetzt. Das ist ja auch so die Frage, ne? Also macht man das jetzt bewusst als Agentur oder nicht? Also was ist da gerade irgendwie das Problem? Ja.
Ja, ich glaube, man sieht halt oft einfach diesen Unterschied nicht oder diese Feinheit nicht. Wenn man es mal sieht, dann ist es total logisch und klar und macht wirklich Sinn für die meisten Leute und sie können viel verbessern. Und ich meine, das Ausgleichen von Großbuchstabenzeilen ist jetzt schon ein sehr spezielles Thema, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt nicht, da kann man sich auch ein bisschen behelfen, indem man generell die Laufweite oder das Tracking, Letter Spacing in CSS-Terms, das Letter Spacing erhöht, dann ist es schon mal besser, als wenn man nichts verändert. Andererseits muss ich sagen, dass es dann bei Entscheidungen wie zum Beispiel Schriftgrößen, Farbkontraste, was auch jetzt im Zusammenhang mit Accessibility extrem relevant, wieso jetzt immer schon, aber jetzt schlagend durch den European Accessibility Act, der im Sommer 2025 schlagen wird. Also nochmal relevanter für alle Menschen ist, die eine Dienstleistung auf einer Webseite anbieten. Also das sind Dinge, die schon wichtig sind und die auch einen Einfluss haben.
Ja, aber auch jetzt merkt man wieder, sobald es reguliert wird, springen alle auf, ich will es nicht Zug nennen, weil es ist kein Zug, es sind ja Basics, ja. Aber kaum wird es reguliert, springen alle auf den Zug auf und machen es auf einmal. Warum nicht von Anfang an?
Weil nicht. Die Straße ist lang und die Menschen sind schlecht. Das ist ein Kreisgelied.
Ja. Ja, das ist immer wieder irgendwie spannend zu sehen, ja. Also warum achtet man erst auf Accessibility, Barrierefreiheit und Co., wenn es reguliert wird? Warum nicht einfach von Anfang an?
Ja, DSGVO.
Ja, selbst
Beispiel. Der hat mich vorher hier gefragt, ob ich Consent habe, dass du das hier published.
Ja, genau.
Okay, jetzt muss ich noch eine spannende Frage stellen, weil du bist jetzt tatsächlich im User-Interface-Design und App-Design da unterwegs. Das heißt, hast dich für das Digitale entschieden. Du kommst aber jetzt, bist schon ein bisschen länger dabei und hast ja auch erwähnt, naja, Webfonts war eigentlich von Anfang an so ein bisschen kraus. Das kam ja erst über die Jahre, dass man da überhaupt so eine Detailtypografie annähernd so machen kann wie im Print, aber wirklich auch nur annähernd. Wieso bist du nicht im Print hängen geblieben und hast gesagt, ah, ich will lieber digital machen? Weil im Prinzip sind die Möglichkeiten, was Typografie angeht, ja erstmal ein bisschen eingeschränkter gewesen die ganze Zeit.
Da hast du voll recht. Das Spannende beim Gestalten von digitalen Projekten oder Dingen ist diese Modularität. Ich finde das so reizvoll, dass du was gestaltest, was sich strapazieren lässt in verschiedenen Zuständen, in verschiedenen Textlängen, in verschiedenen Inhaltsarten, einfach an verschiedenen Situationen. Ich fand dieses Gestalten von Systemen total spannend. Und das hat man halt total da drinnen. Und man muss aber jetzt dazu sagen, die Schriftwahl und diese Entscheidungen, wie mit Schrift umgegangen wird, das war etwas, was wir vor jetzt 15 Jahren nicht so viele Optionen hatten im Web. Das ist schon richtig. Aber auch da konnte man schon gute Dinge machen. Aber was wir jetzt haben, sind einfach die goldenen Zeiten für digitale Typografie. Teilweise sogar besser, als sie für Print sind. Und das ist wirklich etwas, was man embracen muss. Mir fällt kein deutsches Wort ein. Wir umarmen, ja. Wir umarmen das alles. Wir umarmen uns und die Schriften, weil es ist einfach nur geil, was du jetzt machen kannst mit CSS, mit Schriftgrößen, mit Variable Fonts. Oh Gott, wir müssen noch über Optical Sizing reden. Also das wird geil, ja. Also das ist schon geil, aber das ist, ich meine, mit Dark Mode, mit Font Weight anpassen für Dark Mode, das ist einfach nur die wir sind in den besten Zeiten, ja, und keiner nutzt sie.
Perfekt, dann steigen wir da doch ein. Du hast jetzt gesagt, ich nehme es mal den letzten Beispiel, weil es zwar sehr im Detail, aber finde ich spannend, was wir, glaube ich, erklären müssen für den einen oder anderen. Hast du gesagt, ja, Dark Mode irgendwie, okay, ne, den gibt's, den wird man oft irgendwie supported, hatten Alex und ich auch schon ein paar Mal drumherum geredet. Und jetzt sagst du, okay, das bietet uns einen Vorteil mit den Variable Fonts oder mit den Variable Font Weights. Warum? Also vielleicht musst du es kurz erklären, was das,
ja, voll.
Was also, das Problem ist und warum das jetzt mit den Variable Fonts besser wird.
Ja, ja. Grundsätzlich Variable Fonts so als kleiner Einstiegspunkt. Ich habe das jetzt, das Thema begleite ich jetzt schon so lange, aber es ist teilweise immer noch nicht so ganz angekommen. Google tut sehr aggressiv rausrollen, was sehr gut ist. Also im Prinzip ist die Idee so, vorher hattest du ja für jeden Schriftstil und jeden, also ob normal oder regular, medium, bold, light, bold, italic, hattest du ein Font-File. Also jeder Stil eine Schriftdatei. Und das, was sich verändert bei den Variable Fonts, ist, dass es eine Schriftdatei ist und dass innerhalb dieser Schriftdatei über verschiedene sogenannte Axes oder Achsen Sachen verändert werden können oder manipuliert werden können. Das heißt, die Schrift selbst wird, es gibt immer noch diese Instanzen, nennt man das dann, also Regular, Semi-Bold, Light, Light Italic, aber es wird halt innerhalb dieser, die Schrift wird, die Punkte, die die Schrift zeichnet, die Vektoren, werden entlang dieser Achsen verschoben und verändert. Das heißt, ich kann die Schriftstärke, die Fontweight, anpassen und ich kann sie nahtlos anpassen. Wenn jetzt irgendjemand voll der Fan ist von Fontweight 453, beste übrigens, das Beste, ja, dann, dann kannst du das machen. Das machst du natürlich nicht, weil es keinen Sinn ergibt, ja. Aber du kannst in, es ist also, die Abstufung ist 1000, 0 ist nix, ja, oder fast nicht. Überraschend. Null ist nix, ja. Aber.
Könnte jetzt manche überraschen, ja.
Ja, gut. Eins ist eins, aber dann geht's halt bis nach 1000 hoch. Und es haben nicht alle Fonts diesen Range. Also manche starten bei 300 und gehen auf 700. Manche fangen bei 400 an und gehen auf 500. Also das ist, das hängt immer vom Design ab. Jetzt kann ich einerseits die Schriftstärke verändern. Ich kann aber auch die Weight verändern, die Width verändern, also die Breite. Ich kann die Schrift schmäler oder breiter machen. Wenn es denn das Design der Schrift hergibt. Also nicht jede Schrift unterstützt das. Es gibt ja jetzt schon Schriften, die es in schmäler gibt und in breiter und in viel breiter. Und das hängt halt immer davon ab. Der Unterschied zum Verzerren von Schriften, das ist ein häufiges Thema, das da aufkommt, ist, dass die Schrift nicht einfach genommen und entstellt wird und ihrer Art beraubt und einfach grauenvoll verstümmelt ist. Danach, wenn man sie auseinanderzerrt wie eine furchtbare Grimasse, indem man sie mit einfach stretcht, ja, bitte nicht machen, sondern in Transform, Translate, ja, genau. Das ist nicht Transform, Translate, X oder so. Oder, ja. Es ist innerhalb dieser Richtlinien des Designs der Schrift, die sich verändert, ohne dass die Strichstärke verzerrt wird. Also die bleibt immer konsistent, so wie sie optisch schön und passend ist. Also das ist die Breite. Und bei der Weight ist es dasselbe. Wir kennen ja vielleicht, das ist auch ein dunkles Thema, Faux Bolds. In Browsern kommt man ständig drüber. Also wo man sich denkt, ihr, die coolen Developer denken sich, come on, was brauche ich denn? Also
ein Regular und fertig.
Kilobyte, ja. 13 Kilobyte lade ich jetzt sicher nicht hier für irgendeinen noch einen Font-File. Den Request, den spare ich mir massiv, ja, weil das kann sich niemand leisten. Was? 500 Kilobyte Foto? Wurscht. Aber 13 Kilobyte für ein Font-File, das ich überall wiederverwenden kann, wenn es mal geladen ist. Nein, das spare ich mir. Dann nehme ich nur die Regular und das macht jeder Browser gut. Das macht er gut, das ist ein guter Hack, ja. Aber einfach Font with Bold und macht der Browser. Ja, weil du ihn zwingst, die Schrift zu entstellen, ja. Und die ist natürlich nie so gezeichnet, auch von den Kontrasten her, wie es sein soll. Oder Italic, dasselbe, die wird einfach dann verschrägt. Also werden einfach Buchstaben gefoltert auf die schlimmste Art und Weise. Und wir lassen es zu und wir schauen zu, ja. Wir dürfen nicht mehr wegschauen. Und Variable Fonts, die dir die Möglichkeit geben, innerhalb dieses Raums das anzupassen, alles gut. Aber vom Browser entstellen lassen, nicht gut. Ich springe sehr in den Themen. Und die Frage war, was? Ich glaube, Dark Mode, gell?
Genau, es ging um den Vorteil der Variable Fonts bei dem Dark Mode. Aber die Herleitung war wichtig, Oliver.
Danke.
Glaube ich wirklich, um das zu verstehen. Aber vielleicht gucken wir nochmal wirklich, was ja. dein...
So, jetzt habe ich meine Fontweight und ich kann sie so stufenlos anpassen oder so fein anpassen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, es gibt einen optischen Effekt. Und der optische Effekt ist folgender. Wenn eine Schrift mit hellem Text auf dunklem Hintergrund ist, dann überstrahlt die Schrift den dunklen Text mehr als umgekehrt. Das ist einfach ein optischer Effekt. Plus, wir haben das Thema mit Anti-Aliasing am Screen auch noch. also jetzt nicht bei den Retina-Screens, weil da ist es nicht, da kann ich das gar nicht aktivieren, aber, also Schriftglättung, aber bei den, wenn ich jetzt einen Text habe, der mit einem hellen Text auf dunklem Hintergrund ist, dann möchte ich, dass der optisch nicht mehr strahlt oder fetter ist. Also wenn ich jetzt eine Regular Weight habe, dann könnte ich die statt Font Weight 400 auf 350 runtersetzen, beispielsweise. Und dann wirkt die von der Intensität und von der Stärke ausgeglichener im Dark Mode als umgekehrt. Und dadurch habe ich halt jetzt einfach Optionen und Möglichkeiten, weil ich so eine Zwischenstufe zwischen Light und Regular beziehungsweise zwischen Medium und Regular festlegen kann über die Font Weight Axis.
Perfekt. Also erleichtert das so ein bisschen und da auch wieder genau diesen gestalterischen Punkt zu berücksichtigen, wie ist die Wirkung von dem Kontrast jetzt, wie du es erwähnt hast, und das wird damit ja viel einfacher. Wie ist es denn, du warst jetzt ja schon so ein bisschen ja emotional beim Thema False Bold Schnitte irgendwie, die vom Browser gerendert werden. Wie stehst du denn zu ja der Add Font Face Eigenschaft Display Optional? Ja, also kennst du bestimmt, da kannst du im Prinzip dem Browser andeuten, okay, also war jetzt vor allem ein Thema bei verschiedenen Font Files, dass man eben sagt, okay, überlasse es dem Browser, ob er die Schrift jetzt tatsächlich lädt, den Schriftschnitt, ob es irgendwie möglich ist, anhand der Bandbreite und anderen Kriterien das zu machen. Wie siehst du das? Sollte man das machen oder geht das überhaupt noch mit Variable Fonts? Weil ich stelle es mir gerade vor, naja, wenn du nur noch einen Fontfall hast, also völlig neu für mich.
Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass das Schöne, prinzipiell ja auch beim Request von Fontfiles, ist das Schöne, dass du kannst jetzt 50 Schriften theoretisch einbetten in dein CSS oder einfach anwählbar machen. Wenn der Browser die nicht auf der Seite braucht, also wenn die nicht gerendert werden in der Schrift, dann werden die auch nicht geladen. Das ist das Angenehme bei dem Ganzen. Das heißt, es werden nur die geladen, die notwendig sind. Und wenn du jetzt sie in Einzelschnitten drauf hast, dann ist es übrigens im Vergleich, ja, das ist übrigens ein Vorteil von Variable Font auch, wenn du in häufig bist du wahrscheinlich bei 50 Kilobyte oder so, bei vielen, kommt doch immer auf den Zeichensatz und das an und welches Format, WoW 2 übrigens, da bist du ungefähr bei um die 50 bis 70 Kilobyte, was eine Schriftfamilie mit aber viel mehr Design Space dir ermöglicht. Und wenn du jetzt 3 Schnitte brauchst, oder 4, dann bist du oft schon mit weniger File Size bei einem Variable Font, als wenn du die einzelnen Schnitte lädst. Brauchst du nur einen Style, dann bist du immer mit dem statischen Font schneller. Also das ist auf jeden Fall so. Und die Frage mit dem Swappen, auch ich finde, ein Content ist besser als kein Content. Also in der Hinsicht bin ich pragmatisch und denke mir, natürlich wäre schön, wenn die Schrift jetzt geladen würde, aber weil ich irgendwie Li-Fi oder einfach crappy Wi-Fi oder wie auch immer habe, ja, dann akzeptiere ich auch Helvetica, zwar zuckend und leidend, aber es ist in Ordnung für die Information, die ich jetzt brauche.
Ja, kleiner Break, kann man vielleicht nutzen, Wordbreak,
ja.
Wordwrap und solche Geschichten. Mhm. Ich hatte ganz oft gerade jetzt beim Thema Typografie irgendwie im Vergleich zu Print, man hat ja eben ja eine responsive Website, das heißt, die Texte brechen auch mal anders um. Und das war auch lange Zeit, finde ich, so ein bisschen Hassle, das einfach cool zu steuern. Dann hat man Textumbrüche gehabt, wo man keine haben möchte, hat sich mit ja HTML-Entities, dem Schei-Zeichen weitergeholfen, dann irgendwie ja Hyphens Auto vielleicht aktiviert und das war jetzt irgendwie auch nicht immer cool. Hast du da so für dich so einen goldenen Weg gefunden, wie du am besten mit Textumbrüchen umgehst, um das cool zu steuern? Also gibt's da paar CSS-Eigenschaften, die du immer so standardmäßig verwendest, oder wie entscheidest du das, das richtig zu steuern?
Ich bin ja wenig im Frontend unterwegs, außer auf pimpmytype.com, meiner Seite halt, wo ich meinen Blog immer wieder mal update und da quäle ich mich durchs Frontend. Es ist schon lustig auch, aber ich bin sicher nicht super state of the art, was dann Details betrifft. Mein Ansatz trotzdem ist, wenn ich den Wordbreak haben will, also das Soft-Hyphen ist schon sehr geil, möchte ich grundsätzlich mal sagen, ja. Also auch als HTML-Entity, gerade wenn du es in wenn du wenig Headlines hast und du es wirklich steuern kannst, dann solltest du es doch nutzen, also dass du das Soft-Hyphen einsetzen kannst. Das Shy ist nicht so shy. und das ist etwas, was ich gerne häufig mache. Dann, ja, mit dem Whitespace, mit dem No-Rap ist auch etwas, was ich oft verwende, damit es einfach in gewissen Situationen nicht zu diesem Zeilenumbruch kommt, wo ich es nicht möchte, weil sich es gerade halt irgendwie aus irgendeinem anderen Containergröße verkleinert. Also das sind eh schon die zwei Hacks. Du hast eigentlich alles drauf, Dominik.
Aber spannend, dass du, ich muss ja ehrlich gestehen, wir sind, glaube ich, eher die Riege, die sagt, okay, bitte breche einfach alles um, damit es eben nicht überläuft über den Container oder so. Und dass du dann da sagst, okay, gut, dann lauf lieber über den Container, aber das Wort ist nicht verschandelt quasi. Oder ist das,
würdest du das so unterschreiben? Achso, nein, so meine ich es dann nicht.
Okay.
Nein, ich will dann einfach, wenn es jetzt zum Beispiel Komponenten sind, die sich, weil wegen Flexbox oder was auch immer, wo ich einfach nicht möchte, dass es für die drei Wörter Wordbreak ist und dann möchte ich aber nicht eine Mindestgröße setzen oder so ein Blödsinn, ja. Weil irgendwas anderes soll dann halt kleiner werden. Da ist es praktisch, wenn man halt das No-Rap macht für ein Whitespace. Aber sonst, natürlich möchte ich nicht, dass der Text vom Container abgeschnitten wird. Das möchte ich auf keinen Fall, weil das wäre auch nicht barrierefrei. Weil wir dürfen ja auch, wenn unsere Texte skalieren, nicht darauf praktisch wetten. Also bei 200% und auch bei erhöhten Letter-Spacing und Word-Spacing dürfen unsere Texte nicht abgeschnitten sein. Also es darf alles größer werden und es darf eine Scrollbar geben, aber wir dürfen nicht einfach abschneiden, weil sonst haben wir Menschen, die halt die Inhalte nicht lesen können.
So, und jetzt kommt meine Frage, weil wir hatten ja eben nochmal das Thema ja Variable Fonts und normale Fonts. So habe ich es mir hier irgendwie notiert, normale Fonts. Das heißt, sind ja auch statische Fonts, sehr gut. Was hat sich da deiner Meinung nach mit dem Blick auf Gestaltung und auch Auswahl von Fonts auf deine Arbeitsweise ausgewirkt? Also ich denke, früher hast du wahrscheinlich ich weiß nicht, wie du früher gearbeitet hast. Okay, wie hat sich es ausgewirkt auf deine Arbeit, dass du plötzlich Variable Fonts hattest und eben nicht mehr die statischen Fonts?
Also grundsätzlich ist es total schön, diesen Raum zu haben und diese Möglichkeiten zu haben, weil es war ja immer ein Trade-off. Du hast immer diskutieren müssen und jetzt kommt der Devs Hate, ja. Die Devs sagen immer, du darfst nicht einen Font vornehmen. Nein. Aber es macht natürlich Sinn, es effizient zu handhaben. Und trotzdem, worum geht's denn? Gerade zum Beispiel bei Font-Weight. Es ist natürlich schön, das jetzt in 1000 Abstufungen machen zu können, theoretisch. Sehe ich den Unterschied, ist die erste Frage, und brauche ich diese Varianz überhaupt, ist die zweite Frage. Das sind beides sehr, sehr gute Fragen. Auch was die Lizenzierung betrifft, wenn du ein Variable Font willst, dann kaufst du dir praktisch die Family, natürlich, ja, weil du kriegst ja sogar mehr als die Family, weil du kriegst ja auch alle Zwischenstufen. Andererseits ist es etwas, was du vielleicht dann zahlst, was du eigentlich gar nicht brauchst oder willst oder wie auch immer. Also das ist dann immer auch die Frage, brauchen wir denn so viel Design Space und hat es denn dann eine Unterscheidung?
Das fand ich übrigens sehr spannend. Auf deiner Webseite hast du ja angeboten, dass es so verschiedene Übersichten von Fonts, und da fand ich total spannend, dass man auch pro Achse bezahlen kann. Also dass auch eine Font quasi pro Achse bezahlt werden kann, fand ich irgendwie total mindblowing, weil überhaupt nicht drüber nachgedacht an der Stelle, dass man ja auch einfach sagen kann, ja gut, wenn du es so verbreitern willst, dann zahlst du halt dafür.
Richtig, also wenn das Design der Schrift das grundsätzlich hergibt und die Foundry das vom Licensing, also die Schriftgestalterinnen vom Licensing das her sich so überlegen. Das ist aber immer die Frage, weil Licensing ist ein ganz anderes Thema nochmal und da können wir ewig drüber reden. Und kurze Antwort, es ist überall immer anders. Also da gibt's auch keine Standards. Manche Foundries finden es zum Beispiel sinnvoll, das so zu machen. Manche sagen auch, sie verkaufen dir einen Design Space von so und so viel bis so und so viel als Variable Font. Andere sagen uns, ach, das ist uns viel zu zart, dass wir das da jetzt überall alles so wieder rausrechnen müssen oder rübergeben. Dann machen wir das gar nicht. Also das ist sehr unterschiedlich wieder. Aber grundsätzlich eröffnet es dir natürlich die Möglichkeit, dass du eine Schrift nur entlang dieser Achsen dann halt auch verwendest. Und es gibt unter anderem jetzt, aber wenn du, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du hast, worüber haben wir vorgeht? Wofür brauchen wir diese verschiedenen Design Space Sachen? Wenn ich jetzt einen Text setze in einem größeren Grad, Also zum Beispiel 24 Pixel oder 1,5 RAM oder wie auch immer. Ja? Also wie wir das halt möchten, wenn wir einen größeren Text setzen, dann kann dieser Text natürlich ein bisschen dünner sein, weil die Fläche, die der Text einnimmt, die größer ist. Weil die Schrift größer ist. Wenn ich sie kleiner setze, dann habe ich weniger Pixel zur Verfügung für mehr Text, weil die Schrift kleiner ist. Und da kommt der Punkt einer Abstufung der Weight hinein. Was heißt, wenn ich jetzt bei 16 Pixel klassischerweise einen Bodytext habe, der übrigens oft viel zu klein ist für Desktop auf 16 Pixel, also der könnte viel größer sein, wir könnten da bei 24 auch sein manchmal. Es kommt ja auch immer auf die Distanz zum Gerät an. Also wenn ich vor einem Computer sitze, der weiter weg von mir steht, von meinem Poser-Monitor hier, ja, dann picke ich ja nicht direkt mit den Augen an dem Teil wie auf meinem Handy. Ja? Also das ist ein großer Unterschied. Das heißt, am Handy sind 16 Pixel vielleicht gut oder 15 vielleicht, gehen auch noch. Aber auf einem großen Gerät sollte das ja dem Abstand entsprechend auch mitwachsen können. Und wenn das eine kleine Schrift ist, dann möchte ich, dass der Kontrast der Schrift ausreichend bleibt. Das heißt, in den kleinen Graden kann ich mir so behelfen, dass ich eine Fontweight 500 oder Medium nehme oder Semi-Bold, die heißen auch immer ein bisschen anders, aber so ein Zwischending zwischen Bold und Normal, damit die Strichstärke auf diesen Graden auch noch funktioniert und lesbar bleibt. Und dasselbe gilt dann einfach auch für Situationen, wenn es groß sein kann, könnte es ein bisschen dünner auch sein, es sei denn, ich möchte dieses starke, bolde, kontrastierende, weil da kann es auch oft sein, dass die Texte in großen ein bisschen plump wirken. Also und da macht Sinn, dass man die Weight modifiziert.
Das heißt, zusammengefasst, würdest du auch so einen Ansatz wählen oder wo es sinnvoll sein kann, okay, je nachdem, ich habe es jetzt auf dem Smartphone irgendwie, die Website habe ich vielleicht Fontweight 400 irgendwie und wenn ich jetzt größer werde, habe ich vielleicht nur noch eine Fontweight 300, weil der Text größer wird. Also würdest du solche Anpassungen machen? Oder ist jetzt so, also das heißt, je nachdem, wie viel
ganz
Breite
Antwort,
ich zur Verfügung habe.
Ganz einfach, ja, natürlich. Ja,
na, jetzt kommen wir noch was hin, jetzt kommt noch was Geiles. Ja, okay, brace yourself. Also, wir können, und das habe ich auch gemacht auf Pimp My Type. Du kannst ja checken mit einer Media Query, welche Pixel Density dann oder wie, es ist eine Feature Query, sorry, ja, kannst du dann checken, ob das wie dicht das Display ist, ja. Und wenn du ein Nicht-Retina-Display hast und ein Retina-Display hast, dann rendert die Schrift ja auch anders. Übrigens auch in jedem Browser anders. Also es ist eh nie gleich. Aber wenn die auf einem Retina-Display ist, wird die einfach feiner gerendert. Und da habe ich zum Beispiel für meine Fließtextschrift, die habe ich ein bisschen leichter auf Retina, ist gleich auf Handy und auf halt Desktop-Retina-Gerät. Aber ich habe ja selbst zum Designen und zum Arbeiten so einen semi-crappy Dell-Monitor, damit ich einfach nicht in einer Luxuswelt lebe, weil was hilft es mir, das geilste UI-Design zu machen unter den besten Umständen? Also das muss ja auch, also wenn es gut ausschaut auf meinem Dell-Monitor, und der ist jetzt nicht so schlecht, ja, also so ein Average-Office-Monitor, dann schaut es geil aus auf jedem besseren Monitor.
Absolut, ja.
Und da habe ich halt den Vergleich und da kann ich dann sehen, und natürlich merke ich, wenn du jetzt weniger Pixel hast, dann bist du einfach ein bisschen gröber und da hilft es dann, wenn es nicht Retina ist, dass die Fontweight stärker ist ein bisschen und bei Retina kann sie vielleicht ein Ticken dünner sein. Und das kannst du gut mit einer Media Query abfragen und checken. Und was auch noch mit dieser fließenden Veränderung zu tun hat, ist unter anderem die Idee mit diesen optischen Größen. Und das ist etwas eben, was wir nicht konnten. Wir konnten das einfach nicht machen in einer analogen Welt vorher. Ich mache jetzt einfach Pause.
Stimme ich dir vollkommen zu. Eigentlich ist es tatsächlich ein guter Break, um das mal sacken zu lassen. Ich weiß nicht, Alex, ich wäre tatsächlich dafür, wir machen schon einen Cut an der Stelle.
Ein Cut? Ja, gut, dann würde ich gerne nochmal, um das kurz abzuschließen, beziehungsweise um das Thema komplett jetzt zu brechen, gehen wir in die Endphase unseres Podcasts. Und ich habe ja gehört, ich war ja letztens sogar Teil davon, also das heißt Teil davon, ich war einfach dabei und dachte ASMR. Mir, komm, Ich bringe das heute einfach mal mit. Ja, du hast ja letztens so eine coole Geschichte, eine Nummer gefahren. Wine and Design war das, ne? Also Prost in dem Sinne.
Zum Wohl.
Das fand ich mega. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Also, die Sache ist die, ich bin ja auf der Suche nach Content. Nein, an sich ist es so, dadurch, dass ich jetzt schon eine Zeit lang das auf YouTube und überall so mache, kriege ich halt Anfragen. Und da gibt es Freunde von Freunden, die irgendwas fragen. Und der Hannes, der ein Winzer ist, Hobby-Winzer ist, der ist ein Freund von einem Freund. Und da habe ich gesagt, hey, so möchtest du mir halt so typografische Weinetiketten machen? Und ich habe mir gedacht, ja, kann ich schon machen, aber dann möchte ich das halt live streamen, damit ich irgendwas Neues ausprobieren kann. So im ärgsten Livestream-Sinn. Früher waren meine Livestreams vorwiegend so webinarmäßig. Und ich meine, die mache ich auch immer wieder zu so einem Thema, was sehr faktisch ist. Und da gehe ich halt durch den Content und dann gibt es schon Fragen und Möglichkeit, dass man involviert sein kann. Aber das ist mehr so ein Vortragsding. Aber dass du halt so streamst, wie du arbeitest und wie du Entscheidungen triffst und eigentlich auch nicht weißt, was du da rauskommen wird und so. Und so kam diese Wine and Design Idee zustande, weil ich mir gedacht habe, ja, ich mache das dann gerne einfach als Livestream und probiere das mal aus, wie das so ist und trinke einfach während ich design. Und das Konzept ist schon mal gut, ja, oder? Und ich bin auch extrem leicht betrunken und es hat aber irgendwie, keine Ahnung, anscheinend auch nicht so histaminintolerant wahrscheinlich, weil, oder wie auch immer, ich habe die ganze Zeit dann, meine Nase hat ständig gejuckt und ich glaube, ich habe die voll rote Nase dann gekriegt, ständig gekratzt und so. Aber ja, wurscht. Der Wein war gut, ich habe ja selbst wenig Bezug zu Wein an sich. Ich bin eher mehr so der Craft-Beer-Typ und ja, ich wohne auch in der Weingegend und alles, aber der Hannes hat halt da so eine Leidenschaft dafür und das hat mich so angefixt, weil der da so gern drüber redet und mir so erklärt hat. Und ich mag das. Das ist so, also, und der hat halt die Wörter auch, um Wein zu beschreiben. Ich habe die Wörter, um Schrift zu beschreiben. Und so irgendwie war das eine nette Sache. Und heute gerade erst wieder habe ich dran weitergearbeitet. Also es ist lange nicht fertig gewesen, das Design. Ich habe, glaube ich, ewig gebraucht. Ich habe 3 Stunden gestreamt.
Ja, Fun Fact, der Dominik ist tatsächlich auch gerade an einem Wine-Etikett. Jetzt fange ich auch schon an, oh Gott, nice. Ein Schluck hier. Ja. Der Dominik ist auch gerade an einem Wine-Etikett dran. Und deswegen habe ich ihm erstmal direkt die Aufzeichnung deines Streams auch geschickt, dass er sich doch mal bis zu Stunde 2 skippen kann, weil du da vorher Wein trinkst. Nee, Quatsch. Aber dass war einfach ein witziger Match an der Stelle.
Ja. Ja, es war einfach eine lustige Idee zum Ausprobieren und ich werde auch noch ein Follow-up da machen, wenn ich jetzt dann eine Entscheidung getroffen habe. Natürlich muss man das Ganze auch ausdrucken und dann schauen wir das immer wieder in einer ganz anderen Welt. Weil wenn du so eine Weinetikette machst, ist es also wurscht, wie so ein Bildschirm ausschaut. Das lernst du schnell auf der Design-Uni oder ihr habt das sicher damals auch gelernt. Es kann alles so schön wie auch immer ausschauen am Bildschirm oder so schlecht. Die Wahrheit ist der Druck und selbst die Wahrheit ist dann der Druck von der Druckerei und nicht von deinem Drucker. Also da gibt es dann auch noch viel Abweich. Und also so gesehen ist es auch immer wieder notwendig, es auszudrucken, vor allem bei der Etikette, weil ich ja die Wölbung von der Flasche habe. Das wirkt ja wieder vollkommen anders. Also weil du kannst ungefähr 20 oder 15-20% am Rand wieder wegdenken, weil sich das eh wegwölbt, je nach Breite und Umfang von der Flasche natürlich.
Da war auf jeden Fall schon ein super Tipp jetzt dabei für Printdesign, weil gerade die Wölbung, auch das hatte ich natürlich, wenn du einen Kreis zum Beispiel hast im Design, ja, der ist nicht mehr kreisrund, wenn der auf einer Wölbung ist. Das heißt, da muss man vielleicht auch gucken, ob man da ein paar Millimeter gegenwirkt oder vielleicht ein anderes Element nimmt.
Voll.
Ja, cool. Auf jeden Fall. Also Wine and Design kann ich empfehlen zu machen. Ich glaube, mein Weinetikett werde ich unter dem gleichen Modus dann mal designen. Ist denn die Flasche Wein leer geworden oder?
Nein, ich habe 2,5 Gläser geschafft.
Na gut, das. Also für den nächsten, Livestream dann. Ja, sehr cool.
Alright, dann würde ich sagen, sind wir mit Folge 1 doch heute durch. Wir freuen uns, dich echt jetzt diesen Monat als Gast bei uns dabei zu haben, Oliver. Und ich denke, es war schon mal ein witziger Einstieg mit dir. Und wir kommen dann jetzt auch bald zu unserer nächsten Folge, oder Domi?
Auf jeden Fall. Und da werden wir den Oliver ordentlich mit Fragen ärgern. Also, bald. Seid gespannt.
Ciao.